Als wir am vergangenen Wochenende die Uhren eine Stunde zurückgestellt haben, da haben wir hier auf NDR Info ja schon drüber berichtet, über Probleme mit dem Zeitgefühl, über die innere Uhr, die aus dem Takt gerät und unser Wohlbefinden stört. In der Wissenschaft befasst sich ein eigener Forschungszweig damit, die Chronobiologie und auch die Chronophysiologie. Was bedeutet es für die Gesundheit, wenn Menschen zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten, wenn sie im Flugzeug mehrere Zeitzonen überwinden oder eben zwischen Sommer- und Winterzeit wechseln? Professor Henrik Oster beschäftigt sich an der Uni in Lübeck mit der Chronophysiologie. Er sagte, jede Zelle unseres Körpers habe eine eigene innere Uhr. Professor Oster, wie muss man sich das vorstellen? Wie wirken diese Uhren zusammen?
Ja, das ist ein komplexes Netzwerk, das letztendlich hierarchisch organisiert ist. Wir haben eine Zentraluhr im Hypothalamus, im sogenannten Nucleus suprachiasmaticus oder kurz SCN. Diese Uhr wird über spezielle Lichtrezeptoren im Auge mit dem Tag-Nacht-Rhythmus synchronisiert und diese SCN-Nervenzellen steuern dann letztendlich all die anderen Uhren in unserem Körper über zum Teil neuronale Signale oder über Hormone wie zum Beispiel das Melatonin oder das Cortisol.
Was beeinflussen denn dann diese Uhren? Ist das in erster Linie der Wechsel von Schlafen und Wachen, also von müde und munter?
Das ist nur ein Aspekt des Ganzen, vielleicht einer der augenfälligsten, aber letztendlich sind eigentlich fast alle Stoffwechsel und Immunfunktionen im Körper über diese Uhren jeweils in den dafür zuständigen Geweben reguliert.
Und woran orientieren sich diese inneren Uhren? Sie haben ja schon von dem Tag-Nacht-Rhythmus gesprochen. Ist das denn nur diese Hell-Dunkel-Phase oder sind das auch angelernte Routinen oder auch genetisch bedingte Abläufe?
Insgesamt ist das Ganze natürlich genetisch kodiert. Wir haben Uhrengene, die sich im Tagesrhythmus gegenseitig aktivieren und deaktivieren. Über diese Uhrengene und Proteine wird dann letztendlich auch auf zellulärer Ebene die Funktion, die rhythmische Funktion gesteuert. Aber wir haben diese äußeren Faktoren, wie das Licht, aber auch zum Beispiel der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme, Interaktion, soziale Interaktionen zum Beispiel, bei einigen Lebewesen auch Temperatur, die dafür sorgen, dass äußere Zeit und innere Zeit synchron laufen. Wenn das nicht funktionieren würde, dann würden wir ja immer unserem eigenen Rhythmus folgen, der interessanterweise bei Menschen in der Regel etwas länger ist als 24 Stunden und dann würden wir immer so in den Tag hinein und wieder hinausgleiten von Woche zu Woche sozusagen.
Und warum tut sich der Körper so schwer damit, diese inneren Uhren wieder in Einklang zu bringen? Nehmen wir das Beispiel, jemand kommt aus den USA zurück von der Westküste, das sind bis zu 9 Stunden Zeitunterschied und um das zu kompensieren, das dauert ja gerne mal eine Woche.
Ja. Die Adaptation des zirkadianen Systems unserer inneren Uhr ist begrenzt. Man sagt so im Schnitt 1 Stunde pro Tag kann der Körper anpassen unter idealen Bedingungen. Das heißt, wenn wir 9 Stunden Zeitverschiebung haben, dann sind wir eine gute Woche damit beschäftigt, ehe unser Körper eigentlich wirklich am Zielort angekommen ist. Bei dem Auswärtsflug von den USA kommt dabei noch hinzu, dass abhängig von zum Beispiel der Lichtexposition, also wann Licht unseren Körper über die Augen trifft und dadurch die Uhren verstellt, die Richtung der Verschiebung unterschiedlich ist. Vielleicht ein Beispiel, wenn wir den Übernachtflug von Los Angeles nehmen, dann kommen wir morgens in Frankfurt an und zu diesem Zeitpunkt bedeutet Licht, dass die Uhr nach hinten verstellt wird. Das wollen wir aber gerade nicht. Wir wollen eigentlich die Uhr nach vorne verstellen und dieses Zeitfenster haben wir erst am Nachmittag erreicht. Der Profi setzt dann also, wenn er aus dem Flugzeug kommt, seine Sonnenbrille auf, wartet bis zum Nachmittag und geht dann raus, um dieses Zeitfenster optimal für die Verstellung zu nutzen.
Sind denn die gesundheitlichen Langzeitfolgen dieses Phänomens, über das wir jetzt sprechen, schon ausreichend erforscht?
Es gibt einige Arbeiten zu Flugpersonal, die zeigen, dass es da durchaus zum Beispiel kognitive Beeinträchtigungen gibt, also Gedächtnisfähigkeit und Reaktionsfähigkeit. Das sind aber natürlich Extremfälle, weil diese Flugbesatzungen natürlich quasi einem ständigen Jetlag ausgesetzt sind. Meines Erachtens sind keine Studien bekannt, wo es Langzeitkonsequenzen von einzelnen Jetlag-Episoden, sagen wir jetzt mal im Sommerurlaub oder so, gibt. Ein anderes Problem ist die Schichtarbeit, wo bei Nachtschichtarbeit zum Beispiel ja auch dauerhaft gegen den eigenen inneren Rhythmus gearbeitet wird. Das wiederum ist mit einer ganzen Reihe, vor allen Dingen metabolischen wie auch neuropsychiatrischen Erkrankungen assoziiert.
Können Sie da einige Beispiele mal nennen?
Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr große Studie an britischen Nachtschwestern, wo gezeigt wurde, dass zum Beispiel das Risiko an Brustkrebs zu erkranken um bis zu 50% erhöht ist. Dann gibt es inzwischen eine ganze Reihe von epidemiologischen Studien zur Entwicklung von Adipositas und Typ-2-Diabetes. Auch hier ist das Risiko bei Nachtschichtarbeitern erhöht.
Nun kann es ja leider nicht die Lösung sein, Schichtdienst abzuschaffen oder auf lange Reisen zu verzichten. Der Mensch muss also mit diesem Problem irgendwie umgehen. Wie kann er das tun?
Ja, das ist ein spannendes Thema, mit dem wir und andere Arbeitsgruppen sich auch zurzeit beschäftigen. Die Frage ist zunächst mal, ist es eigentlich günstiger, die Uhr an die Arbeit anzupassen oder ist es günstiger, die Uhr eigentlich im normalen Rhythmus zu halten und da zu stabilisieren und dann vielleicht in Kauf zu nehmen, dass zu einem nicht idealen Zeitfenster gearbeitet wird? Die Frage ist noch nicht letztendlich geklärt. Es gab interessante Studien einer englischen Arbeitsgruppe an Arbeiten auf Ölplattformen. Und da wurde gezeigt, dass auch unter diesen ja sehr kontrollierten und sehr abgeschiedenen Bedingungen die Uhr gar nicht vernünftig an das Schichtsystem adaptiert. Und da ist es jetzt natürlich spannend zu gucken, wie kann man zum Beispiel über gezielte Lichtexposition, über gezielte Nahrungsaufnahme, zum Teil natürlich auch über Medikamente wie zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin, versuchen, diesen Rhythmus zu beeinflussen, um dann die Langzeitfolgen und vor allen Dingen ja auch die Unfallgefahr während der Arbeit möglichst zu minimieren.
Ist das denn etwas, was Sie empfehlen würden, also zum Beispiel Melatonin als Medikament einzunehmen? In einigen Ländern ist das ja frei verkäuflich.
Ja, das stimmt. In den USA ist es ja sehr verbreitet, auch als schlafunterstützendes Medikament, sage ich mal. Es ist kein klassisches Schlafmittel, aber es hilft, den Tag-Nacht-Rhythmus und damit letztendlich auch den Schlafrhythmus zu stabilisieren. Meines Erachtens gibt es noch zu wenig Erkenntnisse, was so die Langzeiteffekte einer solchen Substitution mit einem körpereigenen Hormon betrifft. In der Psychiatrie wird es aber zum Teil schon sehr erfolgreich, zum Beispiel bei Depressionen angewandt.
Ist denn dieser Bereich der Chronophysiologie einer, der in unserer Gesellschaft und auch in unserer Arbeitswelt immer wichtiger wird?
Auf jeden Fall. Also lange Zeit ist das sehr ignoriert worden. Auch im Gesundheitswesen hat man sich herzlich wenig mit dieser Frage beschäftigt. Aber es ist ja nicht nur die Beschreibung der Rhythmik per se, auch die Diagnose von zum Beispiel Laborwerten hängt entscheidend von der Tageszeit ab. Es kann einen Unterschied machen, ob ich ein Medikament morgens oder abends nehme. Und letztendlich hat man die Stabilisierung des Rhythmus auch als ein relativ kostengünstiges zusätzliches Therapiemittel bei vielen Erkrankungen inzwischen entdeckt. Also ich denke, das ist noch nicht da, wo es sein könnte, aber die Entwicklung ist sehr positiv.